Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de an diesem Montag. Wir blicken zurück auf ein bewegtes Wochenende bei der Honda Classic, wo das Wetter eine Rolle spielte, wo Regelkontroversen eine Rolle spielten und wo ein Nobody gewonnen hat. Wir gucken auf die European Tour in den Oman, wo Maximilian Kiefer ganz knapp an seinem Sieg vorbeigeschrammt ist. Und wir haben natürlich auch die LPGA Tour, die Ladies European Tour und alles weitere, die Champions noch im Programm. Und auf der Ladies PGA Tour, da gab es dann auch noch Inspiration von Tiger. Was alles damit zusammenhängt, das erfahrt ihr jetzt gleich von mir, von Malte Asmus, aber vor allem von unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, wir blicken zunächst mal, würde ich sagen, zur PGA Tour, zur Honda Classic, wo Keith Mitchell am Ende sich durchgesetzt hat. Keith, wer? Ihr fragt ihr zu Recht. Wir erklären euch gleich, wer dieser junge Mann ist, der seinen allerersten Sieg auf der PGA Tour gefeiert hat in seinem 40. Start mit 27 Jahren, einem Monat und 27 Tagen. Keith Mitchell, also der Sieger mit minus 9 vor den Lokalmatadoren Brooks Koepka und Ricky Fowler minus 8. Die wohnen unweit des Platzes entfernt und haben da ja ihre Homebasis aufgeschlagen und entsprechend dann auch natürlich so einen kleinen Heimvorteil vielleicht gehabt auf diesem Kurs. Aber wir müssen auch über Vijay Singh sprechen, der ein überragendes Turnier gespielt hat und fast, ganz fast sogar als ältester Sieger der PGA-Tour-Geschichte vom Platz gegangen ist. Da spielte dann das Ende der Runde nicht mit, aber das regeln wir alles gleich, Desiree. Fangen wir nochmal kurz mit diesen Regeln an, die da ja doch mehrfach gebrochen wurden. Diese neuen Regeln, die ja doch für so viel Gesprächsstoff sorgen. Wir haben am Freitag über Alex Shaker gesprochen, der ein nicht regelkonformes Birdie-Book mit auf den Platz genommen hat, dafür disqualifiziert wurde. Wir haben uns da auch schon zu positioniert. Gibt es da noch neue Erkenntnisse zu diesem Fall?
Also ich habe keine neuen Erkenntnisse zu diesem Fall und würde den auch eher als eindeutig abtun, weil das wirklich einfach, also dieses Buch, also kein Birdie-Book, ein Green-Book war das, war in dieser Form nicht mehr erlaubt. Alex Shaker hat trotzdem benutzt, das ist ein Regelverstoß. Also das ist für mich eine klare Sache. Was halt viel mehr Aufsehen erregt und eben auch die Gemüter erhitzt, sind halt Entscheidungen, die etwas weicherer Natur sind, also die man so oder so sehen kann. Ein großer Knaller war da zum Beispiel die Entscheidung, dass Adam Shank, der am Freitag in einem Bunker stand, auf Loch 17, also in der zweiten Runde war das noch, mit seinem Caddy gesprochen hat. Und an der 17 ist natürlich viel Betrieb und da ist natürlich auch viel Krach. Und der Caddy kam dann zu ihm, also Shank steht im Bunker, der Caddy steht hinter ihm außerhalb des Bunkers, weil er sonst sagt, er hat gar keine Möglichkeit gehabt, ihn akustisch zu erreichen. Und tags darauf wurde eben dann kurz vor der dritten Runde mitgeteilt, ach übrigens, du kriegst noch zwei Schläge Strafschläge, weil dich der Caddy, weil der Caddy in der Linie stand, das ist für dieses Alignment, also dass der Caddy praktisch den Spieler ausgerichtet hat, was ja unter Strafe zu setzen wäre nach den neuen Golfregeln. Und diese Einschätzung, wann richtet ein Caddy einen Spieler aus in Grünnähe, das ist also wie gesagt, da haben wir ja schon die kuriosesten Sachen gesehen von Caddies, die dann wegspringen, um nicht in diese Position versehentlich dann irgendwie falsch eingeschätzt zu werden. Das ist halt so ein bisschen krass. Und dann da am Tag drauf ihm dann zwei Strafschläge reinzuhauen, naja, der wäre halt ein Schlag hinter der Spitze gewesen. Es war dann drei Schläge hinter der Spitze. Die Officials haben ihm das auf dem iPhone gezeigt, irgendwie, was der angebliche Regelverstoß gewesen sei. Also das finde ich halt nicht wirklich gut geregelt. Da muss ich sagen, da habe ich wirklich ein Problem damit, wenn das an so vielen Ecken und Enden dazu führt, dass man wirklich das nicht richtig einschätzen kann und dass es da so viel Zweifel noch dran gibt, dann muss man was mitmachen. Und wir hatten ja schon diese Rücknahme von Strafschlägen bei Danny McCarthy. Da war es ja bei der Waste Management Phoenix Open war der Fall, dass der auch Strafschläge bekommen hatte, weil sein Caddy hinter ihm stand und ihn angeblich ausgerichtet hätte. Und die hat man dann wieder zurückgenommen. Auf der European Tour hat es Hao Tong nie schon erwischt. Da wurde natürlich nichts mehr zurückgenommen. Also das ist für mich eine ungeklärte Situation, die sich also von der Greenbook-Sache von Chaker meiner Ansicht nach deutlich abhebt. Und da muss man was machen. Das ist einfach nicht eindeutig.
Und dass man was machen sollte überhaupt an den ganzen Regeln, da hat sich auch Justin Thomas für eingesetzt. Der hat sich nämlich auch über diese Regeländerung beschwert, unter anderem eben auch über die von dir eben angesprochene Regeländerung mit der Ausrichtung durch den Caddy und hat gesagt, das macht das Golfspiel nicht besser, das macht es eher schlechter und macht es vor allen Dingen undurchschaubarer. Und dafür hat er einen Rüffel von der PGA bekommen via Twitter. Die hat nämlich gesagt, Justin, wir müssen reden, du hast jedes Meeting bisher gecancelt, wenn wir was angesetzt haben, um uns mit dir über die Regeln auszutauschen. Und so kann es natürlich nicht weitergehen. Wir würden gerne auf dich zukommen, aber du kannst nicht immer alles absagen. Das fand jetzt Justin Thomas nicht so stark, diese Antwort der PGA. Der hat gesagt, ich habe keine Meetings abgesagt. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass ich in dem Zeitraum, wo die PGA mit mir sprechen wollte, so viele Turniere hatte, dass es einfach nicht gepasst hat. Da sind ihm viele dann auch beigesprungen und haben gesagt, nee, er hat jetzt hier sich da nichts vorzuwerfen, das Verhalten der USGA da eben was zuzusagen und ihn so in Anführungsstrichen zurechtzuweisen, das war falsch. Wie positionierst du dich in der Frage, Desiree?
Also die USGA war da sicher sehr ungeschickt, weil ich habe diesen Tweet auch gelesen und war völlig schockiert und dachte mir, wow, das ist ja mal total emo, also von der offiziellen Seite her, das ist ja keine Privatperson, die twittert. Und also da wurde Justin Thomas schon, also einfach in der Art, wie sie ihn angesprochen haben, das fand ich sehr emotional oder also einfach unpassend. Das war nicht sehr sachlich und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass er da natürlich darauf reagiert und sagt, hey, sorry, also es verletzt mich ehrlich gesagt, aber wenn ihr so an mich rantretet und das noch dazu in aller Öffentlichkeit. Also die Art und Weise fand ich total unpassend. Generell gibt's da x verschiedene Sichtweisen jetzt, was Justin Thomas anbelangt, kann ich ja nicht reingucken, was der jetzt im Terminplan hat und wann die direkt auf ihn zugegangen sind. Wenn da natürlich jetzt irgendwas angesetzt werden soll, ist es tatsächlich gerade eine ungeschickte Zeit. Es gibt aber natürlich auch andere Sichtweisen. Du kannst, Thomas Björn zum Beispiel hat auch getwittert und hat so sinngemäß gesagt, naja, Freunde, ganz ehrlich, diese ganzen Regeländerungen wurden uns ja vorgelegt, den Spielern, den Referees, und so weiter und so weiter. Und es wurde ja um Feedback gebeten und da kam relativ wenig bis nix. Und jetzt regen sich alle drüber auf. Also jetzt äußerst vereinfacht. Thomas Björn möge mir verzeihen, das habe ich jetzt sehr, sehr verkürzt dargestellt. Aber er sagt halt sinngemäß, naja, jetzt gibt's die neuen Regeln, jetzt müssen wir halt damit umgehen. Im Vorfeld hat sich auch keiner drüber beklagt. Und da war ich jetzt auch nicht dabei, aber ja. Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, das ist so ein bisschen das, was ich aus den Reaktionen vieler Spieler ziehe, wie die dann manchmal auch auf so Regelsachen reagieren. Golfregeln sind da halt auch gerne mal an unterster Stelle des Interesses. Das haben wir ja schon oft besprochen, dass wir sagen, wie kann ein Spieler denn nicht wissen, dass das und das eben Bestandteil der Golfregel ist und dass er das einfach gar nicht darf. Und da finde ich schon, gibt's halt einfach sehr, sehr viele Spieler, die sagen, mein Gott, ich spiele hier Golf und Golfregeln macht mein Caddy und der wird's mir schon sagen und es interessiert mich eigentlich nicht. Und möglicherweise hat halt diese Haltung dazu geführt, dass man diese Regeländerungen der USGA nicht so wirklich für voll genommen hat. Also diesen Willen, Regeln zu ändern und sich vielleicht auch im Vorfeld tatsächlich nicht genau angeschaut hat, was denn da geändert werden soll. Und dann ist es dann halt auch jetzt schwierig, wenn Ricky Fowler dann einen kniehohen Drop machen muss und sich dann hinsetzt, wie wenn er aufs Klo gehen würde, um das sich drüber lustig zu machen. Ja. Also da gibt's auf beiden Seiten so ein bisschen Anlass zur Kritik. Und es ist... Also das Geheule auf Spielerseite ist mir ein Tick zu groß. Mhm. Der Umgang mit der USGA ist aber wie immer, das ist auch schon wieder böse natürlich, aber ist auch nicht ganz glücklich damit.
Da haben wir ja schon öfter mal über unglücklichen Umgang der USGA mit diversen Sachen berichtet, hier auch bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Da soll es auch erstmal mit den Regeln gewesen sein. Ich bin mir sicher, wir kommen zu dem Thema irgendwann nochmal wieder zurück. Und
nein,
das wird nicht lange dauern. Das wird nicht lange dauern. Wir machen mal eine kurze Pause zum Verschnaufen. Und dann wird es endlich sportlich und dann stellen wir euch auch endlich diesen Keith Mitchell vor. Dann wird er geehrt. Das hat er sich nämlich wirklich verdient nach seinem Sieg bei der Honda Classic.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf die Honda Classic und ich verspreche euch, jetzt werden wir tatsächlich endlich sportlich. Nachdem wir die Regelkontroversen schon mal angesprochen haben, kommen wir jetzt zum Sieg von Keith Mitchell. -9 sein Score am Ende. Ein Schlag vor Brooks Koepka und Ricky Fowler. Die teilen sich Platz 2 und dahinter, da liegen dann auf dem geteilten 4. Platz Ryan Palmer und Lucas Glover und auf Platz 6 Vijay Singh, der große alte Mann. Der hat auch nochmal ein gewichtiges Wort um den Sieg mitsprechen können auf der 4. Runde, die ja auch von schwierigen Winden, von einem schwierigen Layout geprägt war, an dem sich dann auf dem Champion Scores aber Keith Mitchell am besten durchgesetzt hat, die Serie.
Ja, und das ist jetzt tatsächlich eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne erzähle und du sicher auch, weil es eine, also zum Ersten war es ja so, also auch selbst in unserer Berichterstattung ging es ja in die Tendenz, dass wir natürlich erwähnt haben, weil es jetzt ja nun mal auch Fakt ist, dass natürlich viele hochrangige Spieler abgesagt haben, dass das Teilnehmerfeld jetzt nicht so starstruck war, wie es schon mal war. Und ist dann zwar nicht so gemeint, aber das wertet das Turnier ja irgendwo schon ab. Und es war auch nach dem zweiten Turniertag eben in der dortigen Presse, da war noch Sung Jae Im zusammen mit Keith Mitchell vorne. Und alle haben eben geschrieben, so ja, No-Names und dann noch Singh, Generationenduell und so. Aber irgendwie, das wurde nicht so richtig ernst genommen. Und das hat dann wiederum Keith Mitchell besonders übrigens motiviert. Der hat sich diesen Zeitungsartikel, den hat er von seinem Papa zugeschickt bekommen, irgendwie per SMS. Und diese SMS hat er sich tatsächlich dann auch da vor den Turniertagen dann ja nochmal durchgelesen, um da eine positive Motivation draus zu ziehen. Und du musst halt einfach sagen, ich meine, da waren Brooks Koepka und Ricky Fowler unterwegs, das sind Spitzenspieler. Und Keith Mitchell war in der Lage, sich einfach durchgängig über die 4 Tage gesehen, sich gegen diese Spieler durchzusetzen und in einer Schlussrunde sich durchzusetzen, in der es ja 84 Führungswechsel gefühlt gab, das stimmt jetzt natürlich nicht, aber in der es wirklich spannend zuging, in der permanent, also jetzt am Schluss wurde es dann weniger, aber in der so Mitte der Finalrunde war ja dann einfach wirklich, lagen, keine Ahnung, ich habe es nicht mitgezählt, aber 8 bis 10 Spieler einfach so in Contention, dass du da noch gar nicht prophezeien konntest, wer sich da jetzt durchsetzen wird. Und das hat Keith Mitchell letztendlich wirklich ganz großartig gemacht und hat da seinen allerersten ernstzunehmenden Profisieg jetzt geholt bei so einem Turnier. Nicht schlecht, würde ich mal sagen.
Nicht wirklich von der Hand zu weisen, zumal du hast die Konkurrenz ja schon angesprochen, die ja definitiv nicht geschlafen hat. Was hat ihn denn ausgezeichnet auf diesen 4 Runden? Da ist es zum einen zu nennen, sein Spiel T2 Green plus 11,917 und dann sein 2. Platz in der Overall-Liste im Scrambling. 21 von 27 Möglichkeiten hat er genutzt.
Ja, und das ist einfach, also der hat da Schläge gemacht, da habe ich sogar dann getwittert, also bis ich mal twittere, wenn ich mir ein Golfturnier anschaue, ich meine, das mache ich schon immer wieder mal, aber da muss dann schon was Besonderes passieren. Und also gerade an Loch 15, also da geht es ja dann auch um die Gegend Bear Trap und alles, hat Keith Mitchell einen Schlag aufs Grün gemacht, wo ich wirklich auf dem Sofa saß und mir die Kinnlade runtergefallen ist. Also der war einfach richtig Bombe, den hat er da auch an die Fahne genagelt, da kam dann auch das Birdie dann hinterher, hat er toll verwandelt. Und der hat einfach die Gunst der Stunde genutzt und trotzdem eben alle anderen auch toll gespielt haben, sich dann da nicht von beirren lassen. Und das ist die Qualität, die tatsächlich nötig war an diesem Sonntag.
Und da muss man ja irgendwo dann auch letztlich den Kopf für haben. Und nachdem man ja solche Ergebnisse eingefahren hat, wie er eben nämlich keine richtigen Ergebnisse, 3 der letzten 4 Cuts verpasst, da muss man dann auch erstmal so das nötige psychische Rüstzeug mitbringen, um das dann auch durchzuziehen. Und wie hat er das geschafft? Was hat ihm die Möglichkeit gegeben? Was hat ihm das Selbstvertrauen gegeben, das auch durchzuziehen? Das hat er bei den Kollegen der PGA Tour gesagt.
I think just my experiences. I've been close and I let my emotions take over. And today I bogeyed the first 2 holes. I was like, I'm not letting this happen again. I'm gonna stick it out. I'm gonna, you know, use what I've learned over the past couple years. And I was able to do it. And I've just played great coming down the stretch.
Letztlich der richtige Umgang mit allem, was eben schiefgegangen ist, daraus zu sagen, nee, das passiert mir nicht nochmal, das passiert mir heute nicht, ich ziehe es durch.
Ja, das ist ein netter Ansatzpunkt, aber
leichter gesagt als getan.
Eben, das musst du dann erstmal durchziehen, also Chapeau dafür. Er ist da aber offensichtlich wirklich mit einem guten Nervenkostüm ausgestattet und hat da aus sozusagen eher schlechten Erfahrungen, aus eher Bad Memories, wie ich sie ja immer nenne, tatsächlich dann den Umkehrschluss gezogen und sich davon pushen lassen, was natürlich ein Riesending ist. Also wenn du das mental durchkriegst, hast du schon mal viel gewonnen. Und der hat ja dann durchaus, also ich meine, wenn die Runde so losgeht, das ist schon ein Downer. Also das finde ich dann schwierig. Und gerade als junger Spieler ist es dann ja erstmal die Situation. Also würden viele so empfinden, du stehst da irgendwie in der Finalrunde, du bist ganz vorne mit dabei, du hast im Prinzip Siegchancen und dann machst du erstmal 2 Bogies auf den ersten beiden Löchern. Und dann kriegen sehr, sehr viele Kollegen, und das ist noch nicht mal zu verurteilen, dann natürlich eher so einen Knacks und denken, oh Gott, nee, okay, Finaltag, das wird jetzt nichts heute. Und da komplett gegensätzlich zu reagieren und zu sagen, nee, das passiert mir jetzt heute nicht, da habe ich jetzt nicht nochmal Bock drauf, jetzt bin ich hier in dieser Position, jetzt schaue ich, dass ich das gut rumkriege, das ist natürlich eine Leistung.
Das ist absolut eine Leistung und nochmal, er hat ja gegen absolute Koryphäen des Sports dann auch sich durchsetzen müssen auf dieser Schlussrunde. Ricky Fowler, Brooks Koepka, nicht nur Lokalmatadoren, sondern ja auch schon erprobte Sieger. Und unter der Voraussetzung, dass eben Mitchell dann an der 18 die Möglichkeit gehabt hätte, entweder zu gewinnen oder in ein Stechen zu kommen, da ging ihm dann doch letztlich ein bisschen die Düse. Wie hat er sich gefühlt vor dem entscheidenden Putt? Das hat er beim Golf Channel erzählt.
I didn't at first. I mean, I was thinking, I was like, well, this is it. This is the one you've been waiting for. And then I knew once those started creeping in, I had to focus back on what the putt was doing. If it was breaking left to right and my speed. And once I was able to do that, I felt better. But then when I gripped my putter, I could barely feel my hands. I was just like, well, we got to do it this time. And it went in. So it's awesome.
Also er hatte seine Hände gar nicht mehr fühlen können. Das ist natürlich die Aufregung dann, die dann sich durchsetzt. Aber wenn du kein Gefühl in den Händen hast, dann so zu putten.
Oh. Oh. Also dieses kein Gefühl hätte ich dann auch gerne ab und zu mal. Nein, es ist deswegen auch bemerkenswert. Er hat auch gesagt, this time I have to make it. Mhm. This time heißt in dem Fall, er hat eben 2017 im August eine ganz ähnliche Situation gehabt und sozusagen versagt, das ist immer ein böses Wort, aber kann man so sagen. Er hatte nämlich tatsächlich auf der Web.com-Tour in der Nähe von Portland, war da ein Turnier, hatte er einen 15-Fuß-Birdie-Putt auf dem Schlussloch. Und mit diesem Putt, wenn er den gemacht hätte damals, 2017, dann hätte er eben seine PGA-Tour-Karte gehabt. Und den hat er eben nicht gemacht. Und das war sein Vergleichsputt. Und da dann, also dass ihm dann natürlich dann die Düse geht, ist ja klar. Dass er den dann aber macht in einer ja viel krasseren Situation, vor einem viel, viel größeren Publikum, vor einem Fernsehpublikum, was du auf der Web.com-Tour überhaupt nicht hast in dieser Größenordnung, ist natürlich einfach richtig, richtig klasse. Und also ich persönlich, ich saß auf dem Sofa und ich habe den diesen Putt machen sehen oder halt da stehen sehen und habe nur gedacht, nee, ich kann's mir eigentlich nicht vorstellen, dass der diesen Putt jetzt reinmacht. Das war jetzt ja nicht irgendwie ein 1-Meter-Putt. Und er hat sich da wirklich hingestellt und dieses Ding einfach da ins Loch geknallt und wow.
Oh, wow. Und da war er dann fertig, dieser Turniersieg. Im 40. Anlauf hat's dann für ihn funktioniert. Haben wir noch ein paar weitere Daten, die wir zu ihm nennen können? Ja, auf jeden Fall. Er ist Absolvent der University of Georgia und da kommen ja schon einige her, die in der Vergangenheit schon für Aufsehen gesorgt hat. Barbara Watson zum Beispiel, der hat ja immerhin schon 12-mal auf der PGA Tour gewinnen können. Chris Kirk kommt daher, Hudson Swafford, Brandon Todd, Billy Kretzert oder Russell Henley, Brian Harman. Also sind ja alles Namen, die wir auch hier schon bei Nur Golf, Kevin Kisner, schon öfter mal erwähnt haben. Also das scheint ein ganz gutes Pflaster zu sein.
Das Pflaster ist auf jeden Fall gut. Das ist auch ja nicht so, dass er da keinen guten golferischen Background gehabt hätte. Es ist nur eben so, dass er mit seinen 27 Jahren, 27 oder 28?
27 Jahre.
Ist er natürlich jetzt im Vergleich gerade zu den Justin Thomases und so weiter ja fast schon älter oder wie soll man sagen, also er ist jetzt halt nicht dieser Frühstarter, der mit unter 20 da dann schon für das Mega-Aufsehen gesorgt hat. Trotzdem ist er da natürlich in einem entsprechenden golferischen Umfeld groß geworden und ist sehr offensichtlich auch von seinen Kollegen absolut geschätzt. Also mir ist aufgefallen, die PGA Tour hat da einiges retweetet, weil ich diesen Golfern auch nicht allen folge, aber nach dem Sieg gab es wirklich Billy Horschel zum Beispiel, What a Putt bei Mitchell eben dann, Congrats on Tour First Victory, das ist klar. Mhm. Kid has tons of talent and everybody who has seen him play says the same thing, way to go, Putt. Mhm. Also das heißt, also das sind ja schon Lorbeeren, die du kriegst, das heißt, es ist nicht einfach nur, ja, netter Turniersieg, hast du es mal geschafft, sondern also tons of talent und dass das jeder sagt, ist schon eine nette Sache. Und Justin Thomas bezieht sich auf die Junior Days. Der sagt, unreal, congrats, bro, come a long way since the Junior Golf Days. What a finish to a great event, bla bla. Mhm. Und Jason Hadley hat ein Video getwittert tatsächlich, wo er selbst, also Jason Hadley, vor dem Fernseher sitzt und diesen Schlussputt kommentiert. Wo er nur sagt, ah, mach ihn rein. Und dann, also der schreit wirklich den Fernseher an. und hat es dann selbst auch irgendwie getwittert noch und Trey Mullinex hat eben auch gesagt, let's go, got goosebumps right now, so awesome to see him win. Also da gibt es einen Haufen Kollegen, die da total ausgeflippt sind. Wer auch sehr, sehr nett reagiert hat, war sein Caddy, der entgegen landläufigen, ironischen Kommentaren nicht Tommy Fleetwood war. ich hätte, wenn, dann auch eher gesagt Charlie Hoffman rein von der Frisur her. also der hatte natürlich offensichtlich eine längere Haarmähne unter dem Basecap hervorlugen. Und Crunchy Pete auf Twitter hat geschrieben, it's not gonna change me, I'm still gonna kayak and sleep under the stars, but this flag sure is pretty. Also er hatte natürlich dann die, was die Caddies ja dann manchmal kriegen, die Flagge, ja. Also die Pin von der 18 dann bekommen mit der Honda Classic drauf, war dann natürlich ganz stolz. Und selbst wenn es alles nicht gewesen wäre, das Twitter-Profilfoto von Keith Mitchell ist das Beste, was ich jemals bei einem Pro-Spieler gesehen habe. Danke übrigens an Daniel, unseren Hörer, der mich darauf gestern Nacht noch aufmerksam gemacht hat und der gesagt hat, du musst es morgen in der Sendung kommentieren. Ich hätte es nämlich übersehen, weil natürlich die Dinge immer so klein sind, diese Avatare, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber er hat tatsächlich da so ein Altherren-Flight drauf, irgendwie, also sichtlich Amateure irgendwo auf der Runde unterwegs und einer ist doch mit einer gehörigen Plauze gesegnet und hat eine fette Zigarre im Mund. Und alle haben die gleichen T-Shirts an, die aber dieser Plauzentyp über die Plauze hochgerollt hat, damit man die auch schön sieht. Und es steht, I love Keith Mitchell drauf. Und das ist einfach total krass.
Er lässt seine Liebe zu Keith Mitchell und zum Bier raushängen.
Oh ja, raushängen vor allem, meine Güte. Also, es ist nicht ästhetisch schön, aber es ist natürlich einfach viel, viel witziger als das meiste, was seine Kollegen da sonst so haben. Also das scheint echt ein cooler Typ zu sein. Jack Nicklaus hat es natürlich auch auf Twitter kommentiert und hat auch geschrieben, that putt will stay in his head forever. Das ist die Sache mit den Good Memories jetzt wieder. Und der war natürlich auch total, der pusht ja dann auch immer sehr positiv, indem er die Spieler dann lobt und alles. Also das ist ganz, ganz großes Tennis gewesen da, auch auf Social Media. Und Keith Mitchell scheint wirklich ein Typ zu sein, der einfach da auch wirklich gemocht wird und der dem es auch alle gönnen.
Mhm. Ja, auch eben Ricky Fowler, der auch gewartet hat am 18. Loch, ob er jetzt entstechen muss oder ob jetzt der Kollege gewinnt. Und dann hat er auch gesagt, hat in die Kamera genickt und gesagt, ja, sehr anerkennend auf jeden Fall und ihm dann auch mit als Erster gratuliert.
Ja, Ricky Fowler, das war wirklich, der hatte so Sandwich gerade im Mund und hat da so gerade drauf rumgekaut, als dieser letzte Putt von Keith Mitchell erfolgt ist und hat dann nur so in die Kamera geguckt und hat er doch gut gemacht, oder? hat er auch ganz nett gesagt, dass er dann halt, wenn er seine Scorekarte unterschrieben hat, dann ja erstmal zum Zuschauer natürlich mutiert und er hat alles gemacht, was er tun konnte. Er hat sich ja in eine super Position gebracht. Fowler war nämlich wirklich auch einer von denen, die erst spät in der Runde aufkamen. Also wenn wir jetzt nochmal auf den Rundenverlauf zurückkommen, hattest du ja schon erwähnt, Vijay Singh, der war lange Zeit da echt gut im Rennen, ist so um die Mitte frühe Back 9 da wirklich ganz, ganz, ganz großartig aufgekommen und hat einfach tolles Golf gespielt, wo du dir sagst, wo kommt das denn auf einmal her? Ich meine, das ist wirklich nicht despektierlich gemeint, aber der ist 56 Jahre alt. Da musst du erstmal dann auf so einem Turnier, auf der in Anführungszeichen normalen PGA Tour, also nicht auf der Champions Tour, musst du erstmal so mithalten können. Und der hatte dann so einen bewegten Stretch von 10 bis 14, wo er zwar auch Bogies gespielt hat, also an der 10 und an der 13, aber eben auch drei Birdies drumherum, 11, 12, 14. Und da war er dann wirklich zwischenzeitlich richtig gut dabei. Ist dann aber, war auch dann mal auf minus 7 nach der 14 und damit auch in Führung. Also er war auch einer der vielen Spieler, also waren insgesamt, glaube ich, 5 verschiedene Spieler, die mal auf Platz 1 waren, dann gegen Ende der Runde. Und hat dann aber an der 17 einen Bogie hinnehmen müssen und auch die 18 nur ein paar spielen können. Da ging es dann so ein bisschen, gingen dann die Reserven so ein bisschen aus. Da hat ihn dann auch das Glück verlassen, er musste dann einen Drop hinnehmen. Und hat dann natürlich dann einen Strafschlag kassiert und so. Also da hast du dann gemerkt, okay, jetzt ist das Momentum weg. Also das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Aber die Performance von Vijay Singh ist also jegliche Erwähnung und aller Ehrenwert, weil er wirklich gezeigt hat, dass er da in einem echt für Golfer hohen Alter da noch so richtig mit den jungen Kerlen mithalten kann. Mhm. Wenn er diesen Sieg geholt hätte, das wäre ja History. Also das ist wäre glaube ich, ein Lifetime Achievement gewesen.
Absolut. Für ihn. Mit 57 Jahren, wo man ja eigentlich dann auf die Champions Tour gehört, eigentlich da ja Bernhard Langer ein bisschen Konkurrenz machen sollte, aber stattdessen mischt er dann auch gerne nochmal bei den Jüngeren mit, aber er tut ja auch alles dafür, fit zu bleiben.
Ja, also Kollege Felix Haselsteiner hat gestern ein Video geteilt, wo Vijay Singh zu sehen war, wie er mit einem Autoreifen seine Fitnessübungen macht. Also wo er zum Beispiel dann die Autoreifen wirft, ist so ein bisschen dem Golfschwung nachempfunden, um da halt natürlich so richtig nochmal Masse auf die Hebelwirkung draufzukriegen. Und also der macht da Fitnessübungen, wo ich sag, ja, da kenne ich Jüngere, die würden sich dem nicht aussetzen. Hat da seinen Coach auch dabei, der ihn da anfeuert und hat da also wirklich fieseste, also auch mit diesem Reifen, dann hat man gut mit dem Schläger gegen den Reifen, das kennen wir alle von den Golfstunden mit dem, bei mir ist ein gelber Sack, wie ich ihn immer liebevoll nenne, hat aber nichts mit Müllentsorgung zu tun. Also einfach natürlich so Impact-Übungen, die macht er dann halt mit dem Autoreifen, den er dann durch die Gegend schmeißt. Das ist alles sehr ursprünglich, aber hammerhartes Fitnesstraining und das siehst du halt auch dann, weil das brauchst du auf so einer Runde. Also über 4 Tage so eine Performance zu liefern mit 70, 69, 65 am Samstag war also wirklich Moving Day ganz, ganz, ganz gut verstanden. Und dann halt leider nur die 70 jetzt im Vergleich zum Feld am Sonntag. Ist eine Riesenleistung und also Chapeau an Vijay Singh, da hat er echt gezeigt, wo der Hammer hängt, bis ganz kurz vor Schluss leider dann.
Trotzdem braucht er, um noch mitzumischen, trotz seiner akribischen Vorbereitung, braucht er dann trotzdem 72 Loch lang ein absolutes A-Game, um dann vielleicht am Ende sogar zu gewinnen. Nicht sein A-Game braucht offensichtlich Brooks Koepka, um in Contention zu sein. Das hat er zumindest selbst gesagt. Da reicht's auch, wenn er so in ein paar Aspekten seines Spiels das Nötige abruft. Vorne mit dabei ist er sowieso, hat er selber gesagt. Ist das jetzt zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein? Ist das Arroganz? Wie muss man das aus deiner Sicht einordnen, dieses Zitat?
Das ist einfach nur Brooks Koepka. Punkt. Nein, es klingt natürlich wahnsinnig arrogant. Positiv formuliert ist es selbstbewusst. Ich finde es jetzt von der Formulierung her so ein bisschen problematisch, weil es halt einfach irgendwie, wenn du halt sagst, ich brauche überhaupt nicht mein bestes Spiel, um da in Contention zu sein. Das hat halt immer die Underline, die anderen können es ja eh auch nicht besser und also das für die Spacken, die da unterwegs sind, reicht das gerade noch. Hat, wenn man das reinlesen möchte, kann man das. Muss man natürlich nicht. Ich meine, Fakt ist natürlich, dass Brooks Koepka ein Weltklasse-Golfer ist, dass er jetzt gute Ergebnisse gezeigt hat, dass die Majors demnächst ins Haus stehen und dass keiner natürlich ausschließen möchte, dass er da nicht wieder 1 bis 2 oder wie viel auch immer gewinnt. Das kann durchaus klappen. Ist jetzt halt, ich meine, meine Güte, Brooks Koepka scheißt sich nicht so viel, Entschuldigung, wenn ich das so sage, in vielen Dingen. Und da hat er es halt auch interviewtechnisch irgendwie, ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht mal so Arroganz, das ist mehr so ein, nicht so drüber nachdenken, wie das vielleicht ankommen könnte. Wie gesagt, wenn ich sein Trainer wäre, würde ich es als positive, gute Arroganz und Selbstbewusstsein einschätzen und sagen, ja, mach ruhig so weiter. Ich meine, das ist vom Mindset her natürlich nicht schlecht. Gibt ihm selbst ja auch das Ding, dass er weiß, auch wenn, ich meine, ich gehe davon aus, dass er halt eher sagen wollte, vielleicht nicht so gut formulieren konnte, dass jetzt, wenn du zum Beispiel die Runde anschaust, Bei ihm ja nun wirklich die Sonntagsrunde mit der 66 relativ gut lief. Die minus 4 war zwar natürlich nicht die Tagesbestrunde, da kommen wir gleich noch drauf. Aber er hat da immer wieder natürlich Birdie spielen können. Insgesamt 5, ein Bogey an der 11. Und er hat natürlich viele Chancen vergeben. Und das war quasi nicht sein A-Game. Und er ist trotzdem noch Zweiter geworden. Das sind ja aber quasi die Fakten, die er vielleicht ungünstig zusammengefasst hat. Dann können wir es positiv für ihn auch münzen. Da würde ich ihm jetzt nicht zu viel Stricke draus drehen wollen. Aber es ist mir auch einigermaßen eigenartig aufgestoßen.
Ja, man stolpert tatsächlich drüber, wenn man das so liest. Man stolpert natürlich auch, wenn man aufs Leaderboard relativ weit unten guckt und Martin Keimers Ergebnisse sich anguckt. 71, 70, 68 und dann am Schlusstag eine 75. Da ging es dann nochmal 38 Plätze nach unten.
Ja, das lief leider gar nicht. Also das war ein ganz furchtbarer Schlusstag. Hat dem da die schlechteste Runde natürlich in der Woche gespielt. Hat 2 Bogies auf den Frontnine, nicht, dass da irgendwo ein Birdie gewesen wäre, gespielt. Und dann nochmal ein Bogie auf den Backnine. Und dann hat er an der 14 halt einen Schlag ins Wasser gemacht, was dann zu einem Doppelbogey geführt hat. Und ja, dann bist du halt 4 über Par und 67. Es ist jetzt so ein bisschen sehr durchwachsen. Also er hat jetzt 4 Auftritte auf der PGA-Tour gehabt in dieser Saison. War davon 3-mal im Wochenende, wo man sagt, 3-mal Cut geschafft, ist ja schon mal nett eigentlich, aber das ist ja nicht sein ursprünglicher Anspruch und er hat es eben nie in die Top 50 geschafft dann. Insofern ist er da jetzt vom Feld, finde ich, weg, leistungstechnisch. Also eigentlich noch nicht so, dass das jetzt, dass er da komplett in Contention ist. Was auch immer er für einen Buchstaben vor seinem Game jetzt hat, wie immer das Brooks Koepka zum Beispiel definieren würde. Es ist sicher nicht Martin Keimers A-Game, was er jetzt zeigt. Ist schwer einzuschätzen, wie schnell das kippen kann und wie schnell er sich da tatsächlich dann nach vorne schieben kann, wenn es dann mal läuft. Das ist im Golf ja wirklich so. Also wenn wir uns Keith Mitchell anschauen, der hat in den letzten 4 Starts hat er 3 Cuts verpasst und eine, keine Ahnung, geteilter 76. oder sowas Platzierung. Also da ist jetzt auch nichts Aufregendes passiert und dann wird der Turniersieger. Es kann sehr, sehr schnell gehen im Golfsport und ich würde das auch bei Martin Keimer nicht ausschließen. Aber im Moment ist so, ich spüre das Mojo nicht so richtig bei ihm. Das ist so ein bisschen das Problem. Und wir würden uns natürlich alle wünschen, dass er da möglichst bald ein bisschen einfach andere Vibes bekommt und da besser sich da auf dem Golfplatz präsentieren kann.
Stefan Jäger, der musste nach 3 Runden den Schläger an die Nagel hängen. Made cut, did not finish. Mit einigen anderen zusammen dann nach der 3. Runde raus. Aber eine 76 am 3. Tag dann auch deutlich zu viel für den Deutschen. Positiveres gab es aus deutscher Sicht auf der European Tour zu berichten. Und das machen wir gleich hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf die European Tour, auf die Oman Open im El Moush Golf Club in Muscat, Oman. Und ja, da hat Maximilian Kiefer seine beste Saisonplatzierung am Ende eingefahren. Einen 2. Platz mit minus 6 musste er sich zusammen mit Fabrizio Zanotti, Clemens Sordé und Jorge Campillo den 2. Platz teilen. Einen Schlag hinter dem US-Amerikaner Kurt Kitayama. Und der setzte sich letztlich durch, feierte seinen 2. Turnier Sieg in dieser Saison. Der hatte ja im alten Jahr auf Mauritius schon gewonnen. Und wo liegen die Unterschiede zwischen beiden Siegen? Er hat es bei den Kollegen der European Tour auf den Punkt gebracht.
You know, this one feels really good because when I won the first one, I was playing really well and it just kind of, you know, felt like it was coming. This week, you know, coming off 3 missed cuts and not having good weekends and in Abu Dhabi and Dubai. You know, to kind of grind through this, especially after the bunker shot, you know, and then the start in the 3rd round, you know, it feels great just to like grind through all that.
Er musste sich richtig durchbeißen, der US-Amerikaner Kitayama, anders als in Mauritius, wo er ja vorne lag. Hier musste er von hinten kommen und das bei einem Turnier, die Serie, was ja auch vom Wetter richtig schön durcheinander gewürfelt wurde und was es nötig machte, dann am Sonntag tatsächlich 36 Löcher zu spielen.
Ja, und das waren auch krasse Bedingungen, muss man wirklich sagen. Da gab es Sandstürme. also Wind sowieso sehr, sehr, sehr krass. Und das hat natürlich diesen Platz wirklich schwer zu bespielen gemacht. Sieht man ja auch so ein bisschen an den Scores, die jetzt ja nicht übermäßig niedrig waren. Das hat einfach, also gab ja sowieso natürlich die Rundenabbrüche, das hast du schon gesagt, dann 36 Loch am Sonntag. Bei Maximilian Kiefer waren es keine 36, der musste nur 33 spielen, weil der hatte, glaube ich, drei Löcher noch am Samstag irgendwie gestartet. Aber im Prinzip waren die also alle zwei Runden draußen und das ist dann immer interessant, wenn du in der ersten Runde dann des Tages in Anführungszeichen ein gutes Momentum hast, muss das halt nicht für die zweite Runde zwangsläufig auch gelten. Und unter diesen schwierigen Bedingungen war es einfach auch eigentlich nicht möglich, eine total durchgängige Runde zu spielen. Damit meine ich jetzt, weißt du, einfach, dass einer nur super spielt und gar nichts passiert. Also bogeyfrei war nicht drin an diesem Finaltag. Das gab es nicht und das war auch wirklich kaum vorstellbar. Und bei Kurt Kitayama war es eben so, dass er gut gestartet ist mit den Birdies auf 2-3 und dass er dann eben auch so ein Tief hatte, was sich relativ lang hingezogen hat. Also es hat begonnen mit einem Bogey an der 7, dann noch ein Bogey an der 11 und da war er dann zeitweise dann echt unterm Radar, weil es natürlich Kollegen gab, die da ganz andere Performances hingelegt haben. Dann stand von Jorge Campillo, der war viel, viel früher unterwegs, der hat eine tolle Tagesrunde gespielt mit den -3, die er auf den Platz gebracht hat. Der hatte nur einen Bogey auf der 6 auf seinen Frontline und hat dann 4 Birdies spielen können zwischen Loch 12 und 17 und hat sich damit erstmal an die Spitze geschoben und auch diese -6 markiert als Number to Beat. Und bei allen anderen Spielern siehst du es aber genauso, dass da einfach, da gab es bessere Abschnitte auf der Runde und schlechtere. Und Kitayama hat das halt sehr, sehr schön gelegt, weil er hat dann die letzten beiden Birdies auf Loch 16 und 17 gespielt und den Schlussspurt wirklich auch als solchen verstanden. Und damit war der auf einmal dann ganz vorne mit dabei. Und leider eben in Kombination damit, dass die anderen Favoriten, die da ja auch noch in Contention lagen, geschwächelt haben. Allen voran leider eben auch Maximilian Kiefer.
Ja, bleiben wir doch gleich mal beim Deutschen. Gucken wir auf den. Der hat 2 Birdies auf der Runde gespielt. Allerdings erst an der 10 und an der 12. Vorher hat er an der 3 schon einen Schlagverlust notiert und leider an der 17 dann auch nochmal. Also kurz vor Ende dann auch ein mögliches Stechen noch vergeben.
Ja, das, also es ging ja schon nicht so gut los. Bei Maximilian Kiefer war es auch so, dass der am Anfang der Runde so ein bisschen abgetaucht ist und dass man so gedacht hat, so oi, also das fühlt sich jetzt nicht so richtig gut an, ob das wohl irgendwie heute noch reicht. Hat dann aber eben mit dem Turn zu den Back 9 auf 10 und auf 12 diese beiden von dir schon erwähnten Birdies gespielt. Und da war es dann auf einmal so, dass du gedacht hast, ah, ja, Moment, jetzt hat er es im Griff, jetzt ist er wieder da. Weil es vorher hat es wirklich so, auch von der Körpersprache her, nicht so doll ausgesehen. Du hast gemerkt, die Patzen nicht gefallen, wie er sich das vorgestellt hat, trotz seiner ausführlichen Besichtigung mit aufs Grün hinlegen. Und da dachte ich dann schon, ja, 10 und 12 war dann ein gutes Zeichen. Da hat er diese beiden Birdies, die waren ganz, ganz, ganz crucial und die hat er dann gespielt und war dann da wieder mit an der Spitze dabei. Und dann hat es bei ihm halt leider nicht bis zum Schluss gereicht irgendwie. Der hat dann an der 17 dieses Double Bogey gespielt. Ach Quatsch, Double Bogey sage ich schon. Das ist so schlimm war es auch wieder nicht. Er hat an der 17 das Bogey hinnehmen müssen und sich damit im Prinzip dann wirklich die Chance vergeben, weil es die 18 nicht zwingend ein Birdie-Loch war. Also kann man schon machen, aber es war jetzt nicht jetzt so, dass das ganz, ganz leicht zwingend fallen würde. Und im Prinzip war an der 17 schon klar, dass dieses Bogey einfach echt spielentscheidend gewesen sein könnte für ihn. Das hast du ihm dann auch angesehen und der hat für mich echt bedient gewirkt, als er dann von der 18 runter ist. Ich meine, er hat natürlich super fair gratuliert und alles, aber es war eigentlich wirklich ein Einbruch in allerletzter Sekunde. Also ich würde sagen, die letzten drei Löcher, auch das Par 5, die 16, war einfach mit dem Par schon eigentlich nicht gut genug. Da haben eben Kitayama und deutlich zuvor auch Campillo das Birdie spielen können. Wobei seine Kollegen Sordet, Clément Sordet, der Franzose, und auch Fabrizio Zanotti da ja durchaus noch mehr Potenzial hatten, was die Höhe der Zahl anbelangt hat. Die haben ja Bogey und Double Bogey gespielt auf der 16. Aber dann eben das Bogey an der 17 hat Kiefer im Prinzip das, den Sieg gekostet,
und das würde ich jetzt mal sagen. Wieder mal so ein knapper Near-Miss, wie man im Englischen sagt. Wenn wir uns zurückerinnern, BMW International Open letztes Jahr in Köln, da ist er ja auch in Contention auf die Schlussrunde gegangen und da auch dann eingebrochen. Ist ja dann weit zurückgefallen. Jetzt ist er ja immerhin geteilter Zweiter noch geworden. Und wenn wir uns an die knappste Entscheidung seiner Karriere erinnern, 2013, Open de España, das längste Playoff der Golfgeschichte auf der European Tour mit dem Franzosen Raphaël Jacquelin, das hatte er dann auch verloren. Also das war jetzt noch knapper als dieses hier jetzt aktuell in Muscat.
Ja, also Playoffs sind sowieso so eine Sache. Also das und dieses Playoff speziell war natürlich eine besondere Geschichte. Ich will es da nicht irgendwie diese Kiste aufmachen mit Closer-Qualitäten und sonst irgendwas. Maximilian Kiefer hat im Prinzip die Schlussrunde im Griff gehabt, über eine sehr, sehr lange Strecke, und hat dann einfach Federn gelassen auf der 17. Das ist super ärgerlich, aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich da alle zusammen mit ihm nach vorne schauen und darauf aufbauen, dass er überhaupt in der Lage ist, sich in diese Position zu bringen. Ist ja schon mal super. Das Spiel dazu hat er prinzipiell. Da hat vieles nicht gut geklappt auf dem Putting-Grün auch an diesem Tag. Er hätte ja jetzt streng genommen einfach die Grundlage schon viel früher schaffen können und vielleicht auch müssen. Und jetzt in diesem ganz knappen Finale auf den letzten Löchern hat das jetzt halt nicht geschafft. Mhm. Aber meine Güte, Clément Sordet, der Franzose, der hatte auch die letzten drei Löcher mit Bogey, Birdie, Bogey gespielt. Also wirklich auch sehr bewegte Sache. Da waren ja auch noch Chancen da. Gerade nach dem Birdie an der 17, wo er ja praktisch zwei Schläge wieder auf Maximilian Kiefer aufgeholt hat. Also das ist ja dann immer lochweise eine enorme Verschiebung, wenn die Ergebnisse gegensätzlich sind. Und du hast auf dieser Runde sowieso gesehen, das würde ich nämlich gerne noch einmal hervorheben, Fabrizio Zanotti aus Paraguay, der hat also eine unglaubliche Geschichte wirklich, weil der hat drei Double Bogies gespielt auf dieser Schlussrunde. Eins an der 4, da konnte er gleich mit einem Birdie kontern. Dann hat er eins an der 9 gespielt. Das habe ich mit angesehen, weil es natürlich im Bild gut zu sehen war. Da hat er den Ball rechts rausgedroschen und seinen provisorischen hinterher übrigens gleich auch noch. Und war da in so Buschgemüse, wo du eigentlich nichts findest. Dann hat der Caddy als Mitspieler tatsächlich den Ball irgendwie entdeckt. Er hat dann natürlich irgendwie Erleichterung genommen und Strafschläge und sonst irgendwas, hat dann das Double Bogey kassiert auf der 9 und da dachtest du eigentlich, gut, okay, der ist jetzt weg. Und dann hat er das tatsächlich weggesteckt, hat drei Pars gespielt, um sich zu stabilisieren, spielt zwei Bogies auf zwei Birdies auf 13 und 14 und ist auf einmal wieder da. Und du denkst so, was ist denn jetzt passiert? Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Also der ist natürlich, der war ja in Führung liegend da in die Schlussrunde gegangen. Und hat dann wieder, also wirklich wie ein Stehaufmännchen, zwei Double Bogies verkraftet und war dann eigentlich wieder in der Wertung, war mit Chancen irgendwie unmittelbarer Kontakt zur Spitze und spielt noch ein Double Bogey an der 16. Wo du denkst, sag mal, also geht's jetzt eigentlich noch, kannst du das mal lassen? Er hat dann tatsächlich an der 18 als einer der eher wenigeren ein Birdie noch spielen können, um tatsächlich dann auch auf diesem geteilten zweiten Platz dann doch noch wieder zu landen. Er war ja dann teilweise schon zurückgefallen. Aber also das war eine Rollercoaster-Runde, muss ich sagen. Und also auf der einen Seite beeindruckend, dass er sich von diesen Double Bogies nicht hat rausbringen lassen. Aber auf der anderen Seite hast du halt, also spätestens bei dem Double Bogey an der 16, echt gedacht, jetzt komm mal klar, ey, kannst du einfach mal nicht Double Bogey spielen. Also das ist eine sehr, sehr eigenartige Runde, die ihn da dann letztendlich unterm Strich eben immer noch das gleiche Ergebnis spielen hat lassen wie Maximilian Kiefer zum Beispiel. Also das ist ganz, ganz, ganz kurios.
Also eine kuriose und spannende Entscheidung am Ende bei diesem Turnier, bei dem dann auch Max Schmidt in den Top 30 gelandet ist. 27. Platz, für ihn damit auch wieder aufsteigende Tendenz nach ja doch mehreren verpassten Cuts jetzt zum Start des Jahres.
Ja, er hatte Glück sozusagen, dass die Kollegen um ihn rum mit den Bogies auch nicht gespart haben und noch einige eben hinter ihm zurückgefallen sind. Er war mit seinem Ergebnis, mit der Plus zwei und auch mit der Plus zwei insgesamt, der ist ja even par auf die Schlussrunde gegangen, war er eine Zeit lang auch noch unter den Top 30 und hat sich dann nach oben geschoben, weil eben die anderen sich tatsächlich auch noch deutlich weiter verschlechtert haben. Du siehst richtig, also diese Bogey-Anzahl war dann schon krass. Also gerade auf den Back Nine, gerade auch in dem Bereich so um den geteilten 20. Platz rum, da haben die einfach serienweise Bogies gespielt. Max Schmidt war da am Schluss sogar noch wirklich relativ gut unterwegs mit auf den Back Nine, Bogey, Birdie, Bogey, Birdie, also quasi even par auf den Back Nine hat er das noch ganz gut rübergerettet. und kann, glaube ich, da angesichts dieser schwierigen Bedingungen auf so einem Platz dann echt zufrieden sein. Also das war zum Spielen, wenn du da einfach, also klar, er hat zwar mal geäußert, das weiß ich noch, da kann ich mich noch dran erinnern, dass er gerne unter schwierigen Bedingungen spielt und so Wind und sowas ihm da eigentlich jetzt auch nicht so viel ausmacht. Aber das war schon wirklich verschärft da im Oman und ich glaube, dieser geteilte 27. Platz ist echt okay.
Und der Wind, das war natürlich ein Faktor für alle Spieler, auch für Bernd Ritthammer. Er hat den Cut verpasst auf einem seiner Lieblingsplätze, sagt er ja auch selbst. 2016 hat er das Race to Oman dort, also Endturnier der Challenge Tour, gewonnen, sich damit ja auch auf die European Tour dann katapultiert. Aber in diesem Jahr kam er damit überhaupt nicht zurecht. Hat sich selber auf Facebook dann auch gestellt, hat gesagt, starker Wind und harte Grüns und schwerer Golfplatz, dazu unsauberes Spiel, das passt nicht zusammen. Und dann steht auch mal eine 80 auf der Scorekarte, wie eben nach seiner zweiten Runde, die ihn dann endgültig den Cut gekostet hat. Er will jetzt vor allen Dingen versuchen, an den Leichtsinnsfehlern, wie er schreibt, zu arbeiten, um es dann einfach auch besser zu machen in den nächsten Turnierstarts.
Ja, muss er auch. Also diese plus 8, also die zweite Runde, die er da gespielt hat, die kannst du wirklich in die Tonne kloppen. Die war wirklich nicht gut und also auch, wenn man Bedingungen alles in Rechnung zieht, da kann er nicht zufrieden sein mit, das wird er auch nicht und er muss wissen einfach, woran er arbeitet. Leichtsinnsfehler ist schon mal ein gutes Thema und das ist aber jetzt auch sowas, wo ich sage, das kann nächste Woche schon wieder komplett anders aussehen. Also das sehe ich jetzt nicht so tragisch. Bei Master 7 müssen wir noch kurz anfügen, dass er tatsächlich sich zurückgezogen hat, weil er wohl eine Lebensmittelvergiftung hatte irgendwie. Also der hat dann die zweite Runde gar nicht mehr zu Ende gespielt und sich dann krank gemeldet und hat gesagt, hey, das geht einfach nicht. Also kannst du mit so einem Magen, er meinte, die Spaghetti Bolognese wäre sehr gut gewesen, aber offensichtlich war er das dann doch nicht unterm Strich. Und insofern fällt er komplett aus der Wertung raus.
Wünschen wir natürlich gute Besserung von dieser Stelle und natürlich auch an alle, die mit ihrem Golfspiel nicht so zufrieden waren, denen wünschen wir natürlich auch gute Besserung. Kurze Pause und dann gucken wir auf die Ladies European Tour, auf die LPGA Tour und auf die Champions Tour. Da gibt es dann noch einen kurzen Abriss dieser drei Wettbewerbe vom Wochenende.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Der Rest vom Schützenfest sozusagen, den gibt's jetzt. Die Champions Tour, die LPGA Tour und die Ladies European Tour, die fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was da am Wochenende alles wichtig war. Und wir starten bei der Kologard Classic auf der Champions Tour und dem Mann mit dem Goldhelm, Mark O'Meara. Der hat nämlich am Ende das Turnier gewonnen in Tucson, Arizona mit minus 17 den niedrigsten Score gespielt. Vier Schläge vor Willie Wood, Darren Clark, Kirk Triplett und Scotty McCarron, die alle bei minus 13 dann am Ende sich den zweiten Platz teilen. Mark O'Meara, der bekam deshalb, der Mann mit dem Goldhelm, einen spanischen Konquistadorenhelm. Die Serie gerade zu Fasching, zu Karneval, etwas, was ihm passen würde. Ich weiß gar nicht, ob man in den USA das auch so feiert.
Nee, wahrscheinlich eher dann für Halloween oder so. kann er sich jedenfalls mit sehen lassen. Das ist ein sehr augenfälliges Teil. Da kann man, glaube ich, viel aufsehen mit erregen. Und der Helm wird ihm aber, glaube ich, relativ egal sein. Der Sieg ist natürlich das, was zählt. Und die vier Schläge Vorsprung, da kann er sich dann schon auch wirklich drüber freuen. Genau. Sind jetzt ja auch nicht irgendwie Leute, die gar nicht wissen, wie es geht hinter ihm. Und er hat sich die wirklich absolut vom Leib halten können. War eh so, was ein bisschen ungewöhnlich ist bei einem Golfturnier, dass außer Darren Clark ja sowieso die Positionierung schon vor der Schlussrunde so war, wie sie dann auch am Schluss war. Und nur Darren Clark hat sich dann von hinten, der hat praktisch noch einen Schlagrückstand gehabt und hat sich dann mit einer 68er Runde dann noch in dieses geteilte Zweierfeld reingeschoben. Ansonsten blieb die Positionierung 1 und geteilter zweiter Platz tatsächlich die komplette Finalrunde über dann, also nicht die komplette Runde, sondern dann am Schluss der Finalrunde genau gleich, wie sie am Samstag schon nach dem Moving Day war. Was eher ungewöhnlich ist, also wenig Bewegung da im Leaderboard ganz oben. Aber die hatten sich natürlich auch wirklich schon abgesetzt. Marco Mira sowieso mit dieser minus 17. Und auch nach dem geteilten Zweiten gibt es ja nochmal einen Sprung auf minus 11 dann, wo wir auch unter anderem Steve Stricker und David Toms haben. Und also da war dann die Sache, glaube ich, schon ziemlich klar da vorne im Feld, wer da das unter sich ausmacht.
Darren Clark auch schon so in Anführungsstrichen alt, dass er auf der Champions Tour am Start ist. Aber das ist auch einer, der dann sicherlich dafür sehr viel Bewegung in den Leaderboards wird sorgen können. Ja, gucken wir rüber auf die LPGA Tour und dann gucken wir damit dann zur HSBC Women's World Championship in Singapur und auf die Siegerin Sungyeon Park mit minus 15. Holt sie sich den Titel zwei Schläge vor Minji Lee und die wiederum liegt zwei Schläge vor den geteilten Dritten Jin Young Ko und Asahara Munoz. Und wenn wir weiter runter scrollen, Caroline Masson geteilte 19. und Sandra Gahl 55.
Ja, also da bei Sandra Gahl lief es jetzt, vorsichtig formuliert, nicht ganz so toll. Dazu braucht man kein Experte zu sein, um das aufzuschlüsseln. Das lassen wir mal einfach unter den Tisch fallen. Das war jetzt einfach nicht ihr Turnier offensichtlich. Caroline Masson auf einem geteilten 19. ja ganz gut dabei. Aber bei dem Turnier muss man tatsächlich über die Siegerin sprechen. Das ist Sungyeon Park. Und da gibt es übrigens auch eine nette Anekdote. Ja, was heißt Anekdote? Das ist ihr sechster Karrieresieg auf der LPGA Tour. Sie ist ja sowieso auch Weltranglistenzweite und alles. Also jetzt nicht sonderlich überraschend hat sich diesen Sieg aber wirklich erarbeitet. Im Lauf der Schlussrunde lag er zurück hinter Minji Lee und hat es dann im Lauf der Runde wirklich geschafft mit ganz tollen Putts, auch wirklich ganz, ganz lange Putts, riskante Putts, sehr, sehr gut ans Loch hingebracht, sich natürlich auch oft schon auf einem Paar 5 mit einem zweiten Schlag dann in eine Eagle-Chance mit einem sehr langen Putt gebracht und das dann eben so sicher ans Loch gelegt, dass dann das Birdie klar war. Und hat dann eben Minji Lee überholen können, dann sehr, sehr souveränes Ergebnis gespielt, tolle Performance. Und sie hat tatsächlich einen Gruß an Tiger Woods ausrichten lassen. Also sie hat wirklich gesagt, if Tiger is watching this interview, then I would want to say that because we met. You gave me such a good energy that made me win this tournament. Das bezieht sich darauf, dass sie im letzten Monat Tiger Woods getroffen hat bei einem TaylorMade-Shooting. Und dieses Treffen hat wohl wirklich also dauerhaften Effekt bei ihr hinterlassen und hat sie wirklich total beeindruckt und also sie hat ihn das wirklich grüßen lassen und widmet ihm quasi den Turniersieg und sagt halt, hey, das hat mich so inspiriert. Das war so eine super Energie, die da von dir ausging, dass ich jetzt dieses Turnier gewinnen konnte und das hat mich da total beeinflusst und vielen Dank dafür. Das ist mal eine nette Herren-Damen-übergreifende Geschichte, finde ich.
Absolut, das kann man so sagen und da sieht man auch, wie groß der Einfluss von Tiger Woods einfach in der Golfszene ist. Übergreifend, ganz egal, auf welche Wettbewerb. Und jetzt gucken wir noch auf die...
Moment, ein Detail noch, das habe ich noch nicht gesagt. Okay. Sungyeon Park ist tatsächlich, die kommt ja aus Südkorea, wie so viele ihrer Kolleginnen und ist daheim in Südkorea tatsächlich auch Tiger genannt worden. Ja. Also es ist ein Spitzname. Insofern gibt es da wohl echt eine Verbindung, eine offensichtliche.
Der Tiger und die Tigerin sozusagen.
Ganz genau.
Und eine weitere Koreanerin, über die sprechen wir gleich bei der Ladies European Tour, die ist nämlich Dritte geworden. Jijai Shin bei der Canberra Classic. Also wir sind immer noch down under bei den Damen auf der Ladies European Tour. Jijai Shin Dritte geworden, vorne aber Anne van Dam, die Niederländerin vor der Slowenin Katja Pogacar.
Ganz genau. Und also zum einen ist bemerkenswert, dass, also Jijai Shin hat da durchaus einen Run gestartet, um da noch ranzukommen und lag da zeitweise auch sehr, sehr gut platziert, hat dann leider auf der Backnine doch zwei Bogies spielen müssen und oder hinnehmen müssen und hat sich dann da so ein bisschen rausgeschossen. Auf Platz 2 Katja Pogacar, die Slowenin, das ist äußerst bemerkenswert, weil die jetzt bisher noch gar nie ganz weit vorne dabei war. Also das ist wirklich eine Premiere, dass wir die da haben im Ranking. Und auf Platz 1, inzwischen schon fast wenig überraschend, Anne van Dam, die Holländerin, auch mit minus 17, ja drei Schläge vor der zweitplatzierten Pogacar. Anne van Dam ist echt so eine Entdeckung. Also die werden wir sicher auch beim Solheim Cup sehen, bin ich mir relativ sicher. Und die hat einfach diese Saison so richtig einen Start hingelegt. Jetzt der dritte Turniersieg jetzt schon in dieser Saison und hat ein tolles Spiel, hat ja ein tolles, langes Spiel, sagt selbst auch, Oder hat sie auch nach dem Turnier gesagt, dass sie halt versucht, von diesem langen Spiel zu profitieren. Dann musst du aber natürlich immer noch die Putts machen und musst natürlich das kurze Spiel entsprechend umsetzen. Aber sie kann da halt richtig tolle Grundlagen legen, hat einen tollen Schwung. Also ich bin da immer wieder begeistert, was sie da so auf die Matte bringt. Und insofern hat sie da auch zu Recht dann mit großem Abstand auch gewonnen, weil sie wirklich die Schlussrunde da also toll hingezaubert hat, hat eben mit ihrem Spiel, das ist jetzt auch die Sache mit dem langen Spiel, halt auch die Möglichkeit, so ein paar Fünfloch wie zum Beispiel die 15 auf diesem Platz eben dann auch im Eagle zu spielen, weil sie eben die Länge hat, da überhaupt hinzukommen. Das hat sie manchen anderen Kolleginnen, speziell auf der LET, natürlich voraus. Und hat da wirklich tolle Schlussrunde gespielt mit der 65, ganz klares Zeichen gesetzt. Also Anne van Damme ist für mich eine der Spielerinnen, die man im Moment wirklich beachten muss auf der Ladies European Tour. Und hat da mal wieder deutliches Ausrufezeichen gesetzt.
Und ein Ausrufezeichen hat auch mal wieder Esther Henseleit gesetzt. Die Deutsche bei ihrem zweiten Profistart erst, die 20-Jährige, wieder in den Top 10 gelandet. Geteilte Achte.
Ganz genau. Tolles Ergebnis. Übrigens geteilt mit Christine Wolf aus Österreich, wenn wir schon gerade bei deutschsprachigen Spielerinnen sind. Und die minus 7 kann sich wirklich sehen lassen, hat zwei sehr gute Runden gespielt in den 60ern. Also die erste und die dritte Runde. Das Turnier war nur über drei Runden. Eine 68 und eine 67. Und nur am mittleren Tag die 71. Gut, aber damit kann sie sicher noch leben. Das war einfach dann nur die Paarrunde. Und sich da in den Top Ten zu platzieren, gerade so früh im Laufe ihrer Karriere, ist eine tolle Sache. Und da können wir echt gespannt sein, wie sie das weiterentwickelt.
Und das sind wir auf jeden Fall. Gucken noch weiter im Leaderboard nach weiteren Deutschen und finden auf Platz 18 Caro Lampert. Und wenn wir noch ein bisschen weiter runter scrollen, auf Platz 34 Laura Fünfstück. Also drei Deutsche im Cut.
Ganz genau, sind in der Wertung. Da verdienst du jetzt natürlich keine Millionen. Also jetzt nur mal einfach, um das so ein bisschen in Verhältnis zu setzen. Wir haben jetzt heute zwar nicht über Preisgelder von Herren gesprochen, aber jeder weiß, in welchen Bereichen die sich bewegen und dass das 6- bis 7-stellig ist auf der PGA-Tour. Das ist natürlich der krassest mögliche Vergleich und der größte Abstand von den Touren überhaupt. Aber Laura Fünfstück bekommt für diesen geteilten 34. Platz unfassbare 783,80 €. Und das sind noch nicht mal Euro, das sind australische Dollar, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Und also das ist natürlich dann wirklich äußerst übersichtlich. Da hast du dann die Reisekosten gerade mal drin. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist jetzt die altbekannte Diskussion wieder über Honorare da im Damensport und besonders eben auf der Ladies European Tour. Das ist dann da schon sehr, sehr krass und ein ganz anderes Geldgefüge, als es dann sowieso schon auf der Ladies PGA Tour ist. Da ist es dann schon besser, aber selbst die verdienen immer noch nur einen Bruchteil von dem, was natürlich die Herren verdienen. Insofern schadet es nichts, da immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass da noch einiges zu tun wäre und dass natürlich der Ladies European Tour einfach an Sponsoren mangelt, die da das ganze Gefüge so ein bisschen aufbessern können.
Und das war's dann auch heute von uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir sind natürlich im Laufe der Woche wieder für euch da, schauen auf die weiteren Turniere. Aber für heute beenden wir die Sendung und haben insgesamt ja dann doch positive Ergebnisse auch aus deutscher Sicht feiern können. Vor allen Dingen natürlich den zweiten Platz von Maximilian Kiefer, auf dem er dann hoffentlich in der nächsten Woche dann noch aufbauen wird. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.